Willkommen bei Leaders of Transformation, der Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner und ich interviewe hier jede Woche beeindruckende Führungspersönlichkeiten, die ihre Unternehmen erfolgreich in und durch eine Transformation geführt haben. 78% weniger CO2-Ausstoß, 71% weniger Elektroschrott, 83% weniger Wasserverbrauch. Referb verändert den Elektronikmarkt und das mit Erfolg. Im Juni knackte das Unternehmen erstmals die 1 Milliarde Umsatzmarke. Ein Meilenstein. Ich spreche heute mit dem Gründer, Kilian Kaminski.
Kilian, große Ehre, dass du da bist. Ich freue mich extrem. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich gestehe, du bist wahrscheinlich jemand, der fast den Rahmen unseres Podcasts sprengt, weil du bist jemand, der fast durchgehend in Veränderung ist mit deiner Firma. Erzähl mir ganz kurz, wie hat es angefangen, was tut sie eigentlich?
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Also vielen Dank auch für die Einladung, natürlich große Ehre, auch hier sein zu dürfen. Danke dir. Genau, also ich bin einer der Gründer von Refurbed. Mit Refurbed haben wir einen Online-Marktplatz für nachhaltigen Konsum geschaffen. Mhm. Uns gibt mittlerweile knapp 6,5 Jahre. Wir sind seitdem extrem stark gewachsen, also zu dritt gegründet mit beiden Mitgründern Peter und Jürgen. Peter aus der Unternehmensberatung von McKinsey gekommen, Jürgen das Genie im Programmieren und unser CTO. Und ich selbst komme ursprünglich aus Hamburg, aus Deutschland, habe dann aber viel im Ausland gelebt und gearbeitet und bei Amazon das ganze Refurbish-Programm für Europa aufgebaut. Mhm. Und das war dann auch so der erste Touchpoint mit Refurbish-Produkten. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, hey, wenn Amazon es nicht richtig macht, muss man es selber machen. Und so ist dann im Frühjahr 2017 Refurbed entstanden. Und aus uns drei Gründern hat dann mit ganz viel Transformation und sehr viel Change auf dem Weg, und darüber reden wir heute ja auch ein bisschen intensiver.
Wenn du so lieb bist, lass uns ein paar Einblicke geben.
Gerne. Ja. Sind wir jetzt da angekommen, wo wir jetzt sind, und haben knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ganz Europa verteilt sitzen und arbeiten und ja, und versuchen wirklich in ganz Europa einen Change im Bereich nachhaltigen Konsum, vor allem im Elektronikbereich, auch zu bewirken.
Wenn du vielleicht an den Anfang gehst, wie ist losgegangen, wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr gehabt und wann war das erste Mal, wo du das Gefühl hast, huch, jetzt verändert sich was Großes, jetzt wird es von einer, sage ich, einem Startup oder einem kleinen Unternehmen mehr?
Ja, also ich glaube, als wir begonnen haben, war es eigentlich so, dass Peter und ich, wir kannten uns aus dem Studium aus Shanghai, wir haben beide unseren Master in China gemacht, dann ist er zu McKinsey gegangen, ich bin zu Amazon gegangen und dann haben wir uns mal nach, ich glaube, 3 Jahren auf einem Bier in Wien getroffen, ich war ein Wochenende in Wien und haben beide erzählt, was wir so beide beruflich gerade machen und was unsere Herausforderungen sind und irgendwie festgestellt, er liebt Marktplätze, er hat ein sehr großes Wissen in Strategie und Nachhaltigkeit und ich habe mich mit Refurbished-Produkten beschäftigt bei Amazon und irgendwie dann gesagt, hey, das ist doch eigentlich, müsste man eine Plattform bauen, die genau das kombiniert, also wo man wirklich nur Refurbished-Produkte kaufen kann, da einen Fokus drauf legen und einen Beitrag für Nachhaltigkeit zu leisten. Und dann fehlte halt der dritte im Bunde, das war der Jürgen, unser CTO, weil wir eine Technik natürlich brauchten, auch für die Plattform. Und so haben wir zu dritt einmal so vorhin uns hingewerkelt. Ich glaube, dann so der erste Milestone oder die erste Veränderung war dann, wo dann wir mal so einen kleinen Förderkredit von der österreichischen Wirtschaftskammer bekommen haben, um ja, einfach so die ersten, ich glaube, das waren damals, glaube ich, 22.000 Euro.
Wann war das ungefähr? Nach wie vielen Wochen, Monaten?
Das war damals nach, ich glaube, im Mai, wir haben im Februar gegründet, die Firma, am 17. Februar. Dann haben wir, glaube ich, im März unsere Website live geschaltet mit unserem Ersparten. Und dann, glaube ich, im Mai gab es dann das erste kleine Geld vom Staat sozusagen, als eine Gründerförderung. Und dann, glaube ich, so der wirkliche, ehrliche, große Veränderungspunkt war dann im September 2017, weil da haben dann Investoren in unsere erste Runde Geld investiert. Das heißt, das war das erste Mal, dass nicht nur wir selbst daran geglaubt haben, dass es funktioniert, sondern wo auch wirklich externe Leute, sowohl Business Angels als auch Venture Capital quasi gesagt haben, hey, ich glaube, wir haben damals 250.000 Euro bekommen, wenn ich mich richtig erinnere, in der Runde und damit dementsprechend Geld investiert haben und gesagt, hey, ihr drei scheint was Sinnvolles zu betreiben, die Idee klingt cool, wir packen da jetzt Geld rein und starten mal. Und das war dann auch natürlich dann der Moment, wo wir auch anfangen konnten, unsere ersten, damals noch Werkstudenten irgendwie klein zu hiren, die alles Mögliche machen, aber jetzt wirklich auch dann das Team langsam, aber stetig aufzubauen.
Und dann ist wahrscheinlich relativ schnell der zweite, nächste große Schritt gleich gekommen. Wie schnell?
Ja, ich glaube dann, wir hatten gestartet damals mit so einer SaaS-Solution, also quasi eine Software-as-a-Service-Solution von einem Marktplatz-Systematik. Das heißt, es war sehr basic. Also wenn man sich das anguckt oder rückblickend sich die Website anguckt, wie sie damals designt und aussah, überrascht, dass da Kunden gekauft haben. War nicht sehr sexy, um das ganz, ganz direkt zu formulieren. Es hat aber den Zweck erfüllt, weil wir konnten natürlich erstmal die ersten Kunden gewinnen. Ich weiß noch, damals haben wir es nicht aus der Garage gegründet, sondern aus Peters Wohnzimmer. Das war sozusagen der Start bei uns. Und wir saßen jeden Abend dann auf seinem Balkon. Das war ja im Frühjahr, Sommer oder angehender Sommer, wo wir gegründet haben. Und haben halt jeden Kunden, das war damals noch sehr übersichtlich, angerufen abends und ihn gefragt, wie sind sie denn auf uns gekommen? Was war gut, was lief schlecht, was sollten wir besser machen, um tatsächlich tagtäglich an unserem Produkt zu arbeiten. Und so haben wir, glaube ich, wirklich die ersten 200, 300, 400 Kunden individuell jeden einzelnen angerufen, cool, persönlich, um da voranzukommen. Aber natürlich war uns auch klar, wir können mit dem Website-Konstrukt, was wir über diese Service-Solution, also eine SaaS-Solution hatten, nicht wirklich langfristig skalieren. Und deshalb das größte Projekt war dann von unserem CTO Jürgen, dass er eine neue Plattform baut, die eine Marktplatz-Plattform ist. Und das hat ein halbes Jahr gedauert. Und dann im November 2017 haben wir dann unsere eigene Website, also selbst programmierte Website, live geschaltet. Und das war dann tatsächlich ein Game-Changer, weil auf einmal konnten wir viel mehr Volumen umsetzen. Wir hatten ein eigenes Design. Es wirkte einfach viel professioneller und nicht mehr irgendwie wie eine Garagengründung, sondern wie ein richtiges Unternehmen.
Richtige Website, richtiges Unternehmen.
Genau, und das hat uns natürlich extrem geholfen, auch zu skalieren und viel mehr Kunden auch ansprechen zu können und zu wachsen. Und das war dann so der nächste große Milestone, der dann quasi bei uns aufkam. Mhm.
Wann sind richtig viele Mitarbeiterinnen dazugekommen wann sind Kundinnen so explodiert?
Ja. Ich glaube, wir haben dann damals, sind über 2 Minuten 2 Millionen gewesen, der Sendung, und die wurde dann ausgestrahlt im Mai 2018, und das hat natürlich speziell in Österreich einen riesen Boost gebracht, weil es gucken ja doch einige Leute, und wir waren sehr froh, dass unsere Website nicht abgestürzt ist. Das ist immer das, was man
hört,
wenn man da mitmacht, genau, dann weiß man immer, oh, passt drauf auf, da kommt ein großer Peak. Kam bei uns auf jeden Fall auch und hat natürlich extrem viel geholfen, was dann die Kundenseite angeht. Also sehr viele Kunden bekommen und dementsprechend einfach nur als Markenbekanntheit ist dann auch im Frühjahr 2018 nochmal massiv gestiegen. Viele auch Pressemitteilungen natürlich dann über das Thema waren, weil wir auch das Nachhaltigkeitsthema natürlich dann aufgeführt haben. Ich glaube wirklich, Greta Thunberg mit Fridays for Future kam dann Ende 2017, Anfang 2018 mehr in die Presse, wo dann auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich viel relevanter wurde. Das heißt, da spielte vieles zusammen, dass einfach unser Thema spannend war, es für die Medien visuell sehr interessant war, das irgendwie darzustellen und natürlich auch unser TV-Auftritt. Das heißt, das war so ein großer, ich würde sagen, entscheidender Karrierepunkt oder auch Milestone für uns, was das Thema Kunden angeht. Und auf der anderen Seite, was Mitarbeiter angeht, wir haben eigentlich immer relativ kleines Team gehabt. Ich meine, wenn man startet und man ist zu dritt, dann ist der erste Mitarbeiter schon ein Riesenmeister. Und irgendwann, wenn man 10 ist, ist man schon eine wahnsinnig große Größe. Und ich glaube damals, als wir irgendwie unsere 11., 12. Kollegin oder Kollegen bei uns angefangen hat, war das dann so, dass wir nicht mehr einen Raum hatten, sondern 2 Räume bräuchten. Das war dann auch schon ein Riesen-Change für uns sozusagen, nicht mehr mit einem Raum zu sitzen. Aber dann der wirkliche ganz große Hebel bei Mitarbeiterwachstum war eigentlich dann mit Corona. Also wir waren zum Start von Corona, also im Frühjahr 2020, waren wir 40 Leute. Und im Jahr 2021, 2022 sind wir von knapp 100 auf 300 Leute gewachsen. Das heißt, da ist dann wirklich die starke Wachstum gekommen, verbunden natürlich mit größeren Fokus auf E-Commerce, weiteren Finanzierungsrunden, die wir aufgesetzt haben. Und ja, jetzt sind wir halt, wie gesagt, bei knapp 300 Kolleginnen und Kollegen, und das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, auch natürlich für uns als Gründer selbst, weil ich habe damals bis, glaube ich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 220 jedes finale Interview selber geführt, was ich sehr genossen habe, aber irgendwann einfach von meinem Kalender nicht mehr realisieren konnte. Und das heißt natürlich auch mittlerweile, dass wir jetzt nicht mehr vielleicht jeden mit persönlichem Vornamen kennen, aber trotzdem versuchen wir regelmäßig unsere Kolleginnen und Kollegen auch nach Wien zu bekommen, auch die nicht in Wien arbeiten, um uns zumindest regelmäßig zu sehen in Person.
Hol mich vielleicht kurz rein, was hat das für dich verändert, auch als Führungskraft oder als Gründer oder als Verantwortlicher in Bezug auf Mitarbeiterführung, in Bezug auf die Kultur, in Bezug aufs Mindset, weil es werden dann nicht mehr nur Leute kommen, die in dem Mindset sind, in dem ihr gestartet seid.
Absolut, das ist natürlich eine riesen Umstellung gewesen. Ich meine jetzt für alle, die vielleicht jetzt aktuell per Audio nur zuhören, ich bin jetzt auch noch gar nicht so alt. Ich werde jetzt 33, das heißt, meine historische Führungserfahrung, bevor ich gegründet habe, war sehr limitiert. Ich glaube, das größte Team, was ich damals bei Amazon geführt habe, waren 3 Leute. Mhm. Jetzt sind es irgendwie wahrscheinlich in meiner Organisationsstruktur 150, 180. Mhm. Das heißt natürlich, dass es eine ganz andere Art und Weise ist, wie man auf einmal jetzt Personalführung auch selber lernen muss. Mhm. Und es ist auch tatsächlich ein tagtägliches Lernen. Also das ist eine Herausforderung für mich selber weiterzuentwickeln. Aber natürlich auch die Chance, dass man mit extrem viel erfahrenen, tollen Führungskräften, die wir mittlerweile bei uns auch in der Firma haben, auch von denen sehr viel lernen kann. Mhm. Und deshalb, glaube ich, hat sich sicherlich auch mein Führungsstil, die Art, wie ich führe, über die Zeit extrem geändert. Mhm. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch für mich super wichtig, dass man so seinen gewissen Prinzipien und Werten irgendwie treu bleibt. Und ich habe damals, ich war schon immer interessiert an Menschen, ich war schon immer interessiert, auch bei Amazon irgendwie von Führungskräften zu lernen. Ich wollte immer mal irgendwie auch eine Personalverantwortung haben als mein Karriereweg. Das war immer schon mir schon klar gewesen. Und deshalb habe ich von Anfang an eigentlich mit allen Managern, mit denen ich gearbeitet habe, immer mir wie so ein Puzzle gesagt, das diese Art und Weise der Führung finde ich gut und dieses Skill mag ich vielleicht nicht, um mir dann eigentlich so mein eigenes Führungselement zusammenzubasteln, meine eigenen Führungswerte aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und dieses Puzzle verändert sich halt tagtäglich oder zumindest irgendwie wöchentlich, monatlich, weil man sich halt immer selber weiterentwickelt und das ist sicherlich die Erwartung.
Gibt es ein oder mehrere Überzeugungen, Prinzipien, die du da hast? Gibt es das, wo du sagst, das ist dir wichtig, dass du das hast, machst, sagst oder deine Leute?
Ich glaube, das Wichtigste für mich ist am Ende des Tages, dass man die Art der Führung auch auf die individuellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anpasst, weil nicht jede Person hat auch dieselbe Erwartungshaltung. Das heißt, für mich ist es immer ganz wichtig, mit allen meinen Directs, mit denen ich jetzt direkt oder die ich manage, mich am Anfang zusammensetzen und auch die Erwartungshaltung für was ist deine Erwartungshaltung an mich, als dein Manager, aber umgekehrt auch, was ist meine Erwartungshaltung an die andere Person zu haben. Und ich glaube, wenn man das klar bespricht, dann kann man auch sehr viel auf einer Vertrauensbasis machen und halt auch sehr offene Kommunikation ist, glaube ich, super wichtig, weil am Ende des Tages, ich sage immer, ich lerne viel mehr selbst, wenn man mir sagt, was ich besser machen kann. Natürlich hört jeder Mensch gerne, was man toll macht und man kriegt gerne irgendwie das Kompliment oder die Schulter getatscht. Aber am Ende des Tages geht es mir halt auch immer um persönliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, ich kann viel mehr lernen, wenn man mir mitteilt, was ich verbessern kann. Und deshalb ist für mich Feedback und offene Kommunikation auch super wichtig. Und das ist aber auch beidseitig für mich wichtig. Und ich glaube natürlich, wenn man selber sehr offen danach fragt und sagt mir auch, was ich schlecht mache, öffnet man dem anderen auch das Gefühl, dass man das auch teilen kann. Weil ich glaube, am Ende des Tages, die meisten Menschen sind konfliktscheu und das war für mich auch eine große Herausforderung am Anfang. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch von meiner Persönlichkeit. Und wenn man Führung hat, dann kann man nicht nur in der Harmonie leben. Man hat leider auch andere Erwartungen, die da mal aufeinandertreffen oder verschiedene Meinungen. Aber ich glaube, wenn man offen kommuniziert und sehr ehrlich miteinander ist und ein gutes Vertrauensverhältnis hat, dann kann man sich auch mal blöd gesagt auch mal vielleicht gegenseitig sehr klar und deutlich sagen, was einem nicht passt. Mhm. Und danach kann man trotzdem vielleicht zusammen wieder irgendwie nach der Afterwork ein Bier zusammen trinken und sagen, gut, wir haben es besprochen, aber es hat ja nichts damit zu tun, dass ich dich als Person respektiere. Ja, ja, ja. Und so versuchen wir, oder das also ist eine Art und Weise,
die persönliche Ebene zu trennen an der einen oder anderen Stelle.
Und das ist, glaube ich, so eine der Art und Weisen, die ich mir sehr zu Herzen nehme und versuche da eine sehr gute Verbindung zum Team auch aufzubauen.
Mhm. Gibt es was, was dir schon angedeutet, du bist harmoniebedürftig, extrem schwerfällt immer noch, oder wo du vielleicht sich sogar drückst oder im Sinn von, oder?
Ja, ich glaube, ich bin schon auch zum Teil immer noch konfliktscheu. Also ich mag es gerne, wenn man ich versuche mal einen Mittelweg zu finden, eine gute Lösung für eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Weg, eine Win-Win-Situation zu kreieren. Mhm. Aber ich glaube, man muss auch realistisch genug sein, dass es nicht immer eine Win-Win-Situation gibt. Und das fällt mir manchmal noch schwer. Und da muss ich mich dann auch quasi manchmal selber schubsen oder auch pushen. Aber natürlich am Ende des Tages ist das, glaube ich, etwas auch, wo ich dann zum Beispiel arbeite über Mentoring, über Coaching, wo wir auch von relativ früh auch schon, glaube ich, gelernt haben, als Führungsteam, als Gründerteam, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man um Hilfe fragt, sowohl bei seinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch vielleicht proaktiv auf auch andere Gründer zugeht, die vielleicht schon viel, viel weiter sind als man selber, auch von der Größe Unternehmens, von Schritten und mit denen offen kommuniziert, um am Ende des Tages halt vielleicht auch dieselben Fehler nicht machen zu müssen. Und ich glaube, da sind wir sehr reflektiert als Gruppe und dementsprechend tut es uns, glaube ich, auch einfacher, dass wir gewisse Fehler gar nicht machen müssen, die man vielleicht sonst machen würde.
Spürst du, dass es, das könnte ich mir vorstellen, dass es von eurem Unternehmen, jetzt, ich möchte nicht Konzern sagen, aber zu einem großen Unternehmen wird und dass es eure DNA ein bisschen verliert? Oder wie sorgt ihr dafür, dass das, wofür ihr steht, da drinnen bleibt? Oder ist das einfach Teil des Weges, den man akzeptieren muss?
Genau, also ich glaube, dass man nie dieselbe, also eins zu eins dasselbe Umwelt, dieselbe Kultur komplett so leben kann, wenn man 15 Leute ist, wie wenn man 300 Leute ist oder irgendwann vielleicht 5000 Leute ist.
Ja.
Das war auch eine große Herausforderung für mich, das zu akzeptieren, weil ich habe es ehrlich gesagt sehr genossen, irgendwie in einer Gruppe von 10 Leuten oder 20 Leuten, als wir am Anfang das waren und in ein, zwei Räumen gearbeitet haben, wo man dann abends, es normal war, gemeinsam irgendwie dann noch, genau, Pizza essen, dann geht man auch mal mittwochs abends irgendwie mal gemeinsam feiern, mhm, und das war dann so ein Mix aus Studium und Arbeit und natürlich irgendwie in vielen Freundeskreisen, den man da zusammenhält, was sehr, sehr cool ist und auch sehr viel Spaß gemacht hat und, glaube ich, eine unfassbar wertvolle Zeit für uns auch war, die ich nicht missen möchte, aber natürlich auch realistischerweise betrachten muss, wenn die Unternehmen einfach wächst, dann braucht man auch gewisse mehr Strukturen, man muss gewisse Systeme einführen, um Prozesse zu entwickeln, damit das Unternehmen funktioniert. Und das sind aber, glaube ich, man kann es aus der negativen Brille sehen und man kann es aber auch sehr aus der positiven Brille sehen, weil wir werden einfach ein immer seriöseres Unternehmen, wir werden ein immer nachhaltiges Unternehmen, für uns auch ein großer Fokus jetzt als Scale-Up, wo wir historisch bedingt immer aus der Wachstumsphase kamen und bis letztes Jahr im Frühjahr war ja auch vom Markt her eigentlich gesagt, wachst, Geld spielt keine Rolle und Profitabilität können wir uns in 2 Jahren drüber Gedanken machen. Mhm. Und der Trend letztes Jahr war sehr stark in die Richtung, nein, wir wollen jetzt profitabel werden vom Venture-Capital-Finanzierungsmarkt. Das heißt, es war auch für uns natürlich eine Umstellung, dementsprechend jetzt dieses Wachstumsmode zu einem nachhaltigen Wachstum umzubauen. Und ich glaube, für uns ist aber ein ganz wichtiger Faktor, dass wir sagen, wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, nicht nur in dem Unternehmenszweck, den wir haben, nämlich als Mission-Driven-Firma mit unseren Produkten Nachhaltigkeit zu fördern und Kreislaufwirtschaft zu fördern, sondern tatsächlich halt auch als Unternehmen auf der finanziellen Seite her Unternehmen zu schaffen, was selbsttragend ist. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Profitabilität ist unsere Hauptpriorität für dieses Jahr. Und ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir es dieses Jahr auch Ende des Jahres auch schaffen werden, profitabel zu sein. Und das wäre, glaube ich, etwas, wo man vielleicht 2 Jahre rückblickend das gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber natürlich auch dazu führt, dass wir als Unternehmen dementsprechend eine große Transformation auch haben, als Unternehmen von diesem Wachstum-Mindset jetzt auf dieses nachhaltiges Wirtschaften-Mindset auch dann im Endeffekt sich uns umzustellen. Was eine große Herausforderung ist, auch für sicherlich alle Kolleginnen und Kollegen. Aber ich glaube, was eine unfassbar wichtige Grundlage schafft für den Erfolg für die nächsten Jahre für uns. Also wenn wir das jetzt gut hinbekommen, dann glaube ich, können wir noch x-mal mehr erfolgreich in den nächsten Jahren werden, weil wir dann wirklich ein solid Business aufgebaut haben und nicht mehr irgendwie ein Startup. Und ich finde, ich möchte auch gar nicht irgendwie sagen, wir sind eine Firma, weil ich finde es eigentlich cool, ein Startup zu sein.
Ja, ja.
Aber natürlich irgendwie, wenn man die Zahlen, in denen wir uns befinden, anschaut, dann sind wir wahrscheinlich definitionstechnisch kein Startup mehr.
Nein, also auch wahrscheinlich vom Alter schon.
Ja, genau, von der Zeit, wo es uns gibt, aber sicherlich auch von den Umsatzwerten, von der Mitarbeitergröße. Ja,
da
sind wir natürlich irgendwie nicht mehr in dem Startup-Bereich tätig. Aber ich glaube, von der Kultur her, und das ist irgendwie wir möchten innovativ sein, wir möchten Dinge voranbringen, wir möchten auch Sachen verändern und natürlich auch unseren Beitrag leisten, irgendwie im Kampf gegen den Klimawandel, dass wir da unseren Beitrag leisten und mit unseren Möglichkeiten auch das Beste tun, dass da was sich entwickelt, wollen wir halt ab diesem Startup-Motto und dieser Agilität weiterhin sicherlich auch vorhanden bleiben.
Verstehe ich, sehe ich total. Ich muss kurz in dieses Mission-Purpose-Thema rein.
Ja.
Wie wichtig ist es für dich? Wie wichtig ist es für eure Leute? Wie wichtig ist es aber auch für Investoren, / Kundinnen und Kunden? Wie wichtig empfindest du es überhaupt,
ja,
so etwas also, zu haben und so stark zu haben? Du sagst es immer wieder.
Genau, also für uns ist das der Grund gewesen, warum wir Refurb gegründet haben. Also wenn man sich verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien anguckt, und da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wir sind so ein klassisches Born-From-Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, wir haben tatsächlich entschieden, die Firma zu gründen, weil wir mit der Firma einen positiven Impact auf die Welt leisten möchten. Natürlich haben wir keine NGO gegründet, wir haben ein Wirtschaftsunternehmen gegründet, das heißt, wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein, aber gleichzeitig Nachhaltigkeitserfolg haben. Das Schöne an so einem Businessmodell ist, dass wir Refurbished-Produkte verkaufen. Das heißt, wir verkaufen Produkte, die sind schon mal produziert worden, wurden dann, und jetzt wird quasi der Lebenszyklus erneuert, indem nämlich das Produkt wieder aufbereitet wird und dann der Lebenszyklus verlängert wird. Mhm. Das heißt, mit jedem Produkt, was wir mehr verkaufen und wo kein neues Gerät gekauft wird, hat es einen positiven Impact auf die Umwelt, aber natürlich auch einen positiven Impact auf unsere Finanzzahlen.
Mhm.
Das liegt aber beides Hand in Hand. Also es spricht nicht gegeneinander, sondern immer...
Es braucht eigentlich beides.
Genau. Und das macht es natürlich so spannend. Und deshalb, glaube ich, haben wir das Unternehmen damals aus der Perspektive gegründet. Wir wollen den größtmöglichen Impact haben und den größtmöglichen Impact auf die Umwelt haben, indem wir auch möglichst wirtschaftlich erfolgreich werden, weil das geht eins zu eins Hand in Hand. Das heißt, es ist natürlich für uns von Anfang an wichtig gewesen, aber hat auch einen riesen Vorteil gehabt, vor allem in der Mitarbeiterakquise. Also ich glaube, fast alle unserer...
Das wäre jetzt meine nächste Frage, genau. Spürt ihr da etwas?
Wahnsinn, also fast alle unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn nicht sogar alle, aber alle ist jetzt irgendwie sehr starke Formulierung, weil man vielleicht bei jedem ist zu 100%, die haben das Mindset, dass sie sagen, sie wollen nicht für irgendwie den nächsten Ölkonzern arbeiten, sie wollen nicht für irgendwie etwas arbeiten, was die Welt kaputt macht, sondern um was Sinnvolles mit ihrer Arbeitszeit zu tun. Und dadurch haben wir die Chance, unfassbar tolles Talent zu bekommen, unter anderem auch ein sehr Seniorenmanagement, die bei riesengroßen Konzernen gearbeitet haben und gesagt haben, ich habe 2 Kinder und ich will jetzt irgendwie nochmal am Ende meiner Karriere was Sinnvolles tun und dann, wir zahlen sicherlich oder sind nicht in der Lage, die Gehälter von irgendwie den riesengrößten Konzernen mitzugehen, aber wo es dann wirklich schon aus Überzeugung eher das gemacht wird. Und das heißt, dieses Missionsthema hat einen extrem positiven Impact, nicht nur von unserer Perspektive als Gründer, die wir haben, auch für die Mitarbeiterakquise, sicherlich aber auch von der Kundenseite, dass sie es auch cool finden, irgendwie was Sinnvolles zu tun mit dem Konsum, den sie jetzt tätigen. Auf der Investorenseite, was ja auch noch eine Frage von dir war, ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Als wir gestartet sind, da gab es eine ganz kleine Runde von Investoren, die irgendwie Nachhaltigkeit, ESG auf ihre Agenda geschrieben haben und deshalb quasi in ein Unternehmen investiert haben. Die meisten, denen ging es einfach nur, einen 10-fachen Multiple von ihrem Investment zu machen und Nachhaltigkeit war vielleicht so nice to have. Heutzutage ist es so, dass die meisten Investmentfonds tatsächlich auch basieren zum Beispiel, dass gewisse ESG-Kriterien getroffen werden müssen und sie dürfen nur daran investieren. Das heißt, wir sehen schon eine positive Entwicklung. Die ist auch notwendig, weil wir können auch nicht weitermachen mit dem Wirtschaften, so wie wir es tun. Das heißt, es muss Veränderungen passieren. Und da ist es natürlich auch gut, dass der Kapitalmarkt sich darauf mehr fokussiert, auf Environmental, Social, Governance-Aspekte mehr zu achten und da wirklich auch dann da Geld zu investieren, dass sich da was verändert.
Ein beeindruckender Wachstumsschub bei Refurbed. In Zeiten solch rasanter Veränderungen ist klare Führung unverzichtbar. Wie schwer es ist, loszulassen und Verantwortung abzugeben, welche neuen Wege Refurbed in Zukunft gehen will und wie man Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit verbindet. Die Antworten auf diese Fragen bekommt ihr in unserer nächsten Folge. Bis bald.